Gut, Herr Nordmann, dann erstmal vielen Dank für den super spannenden Vortrag. Und dann darf ich auch noch Christian Henke, Abteilungsleiter Scientific Automation am Fraunhofer IEM, auf die Bühne bitten. Und Jens Müller, Geschäftsführer von Müller und Partner. So, und Sie überlegt gerade, wie wir uns strategisch am besten... Jens, du darfst dann auch noch hier reinrutschen und ich stelle mich so an die Seite.
Ich darf hier nicht runterstehen.
Ja, genau. Podiumsdiskussion, Thema humanoide Roboter. Wir haben gerade eben die sehr spannende Frage gestellt, wofür braucht man die eigentlich? Ist tatsächlich so ein bisschen wie von hinten durch die Brust, irgendwie kommt einem das vor. Und wir haben im Vorgespräch auch schon, sind wir relativ schnell zur Sinnfrage gekommen. So, deswegen würde ich damit vielleicht jetzt tatsächlich gerne einsteigen. Also wofür brauche ich denn überhaupt Roboter in der menschlichen Gestalt? Also ich meine, die Chinesen wollen, wie viele Millionen waren es jetzt diese demnächst?
40 Millionen bis 2030.
Bis 2030, 40 Millionen. Also irgendeinen Sinn muss es ja schon ergeben. Also was ist wirklich der Knackpunkt, wo man sagt, deshalb brauche ich einen humanoiden Roboter? Wer möchte beginnen? Herr Henke, der Herr... Okay, wir kriegen das auch gut.
Dankeschön.
Okay. Also, ja, gut.
Ich könnte mit einem Anfangswortversuch starten. Also erstmal bauen wir natürlich humanoide Roboter, weil humanoide Roboter cool sind, ja, aus Entwicklersicht, hatte ich schon gesagt. Aber dann bauen wir humanoide Roboter hauptsächlich, weil sie eben humanoid sind. Ja, die ganze Umgebung ist ausgerichtet im Moment auf Humanoide, Sie und mich. Alles, was ich lesen muss, ist grob auf der Höhe meines Kopfes. Alles, womit ich so interagieren muss, Türklinken und so weiter, ist in Reichweite meiner Hände. Am Arbeitsplatz ist alles ungefähr in Reichweite der Arme aufgestellt. Also das ist die initiale Motivation immer für humanoide Roboter. Ich kann davon ausgehen, dass alles, was im Moment für Humanoide, für Menschen eingerichtet und aufgesetzt ist, einfacher durch humanoide Roboter in der gleichen Gestalt zu erlegen ist. Also das ist, na, wie ich vorhin gesagt habe, Brownfield, alles ist dafür ausgerüstet. Ich muss weniger von der Umgebung ändern und auch weniger von den Prozessen ändern, wenn ich einen humanoiden Roboter nehme.
Okay. Denke?
Ja, ich denke, wir haben ja eben auch schon ein bisschen was gehört. Brownfield ist auch genau, Greenfield ist natürlich das Stichwort. Auf der anderen Seite sind eben genau die Umgebungen, die Arbeitsumgebungen gemacht für den Menschen. Und am Anfang wird es ja definitiv ein Migrationsbetrieb sein. Ne? Also vielleicht wird es dann irgendwann Firmen geben, die halt dann ganz neu oder Unternehmen, Fabrikhallen, die neu aufgebaut werden, die genau das letztendlich schon berücksichtigen, dass sie letztendlich durch vollautomatisiert durch Roboter bedient werden. Und dann ist die Frage eben, ob das humanoid sein muss. Auf der anderen Seite werden wir ja erstmal mit einem Mischbetrieb irgendwo starten müssen. Und dann müssen wir auch unterscheiden, ob wir von industriellen Anwendungen oder auch von Heimanwendungen sprechen. Und alles, was ich natürlich in zu Hause beispielsweise habe, wir haben das eben gesehen, Müll runterbringen, aufräumen, Unterstützung in der Pflege und so weiter. Das sind ja alles so Themen, wo ich ja in einem Menschenumfeld arbeite. Ne? Und die Frage ist, habe ich eine strukturierte Umgebung, habe ich eine unstrukturierte Umgebung? Ne? Und wenn ich eine unstrukturierte Umgebung habe, die für Menschen gemacht ist, dann werde ich natürlich auch humanoide Fähigkeiten in der Robotik haben müssen, um das bedienen zu können. Mhm. Ne? Ob wir das wirklich in der Industrie nachher so großflächig brauchen, wird man sehen.
Okay, das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, dann wäre es in der Industrie tatsächlich eher so eine, wie man so schön sagt, Brückentechnologie, weil man im Moment halt einfach noch diese menschengemachten oder an die Menschen angepassten Umgebungen hat und dann eigentlich eher später eher so im Service-Robotik-Bereich.
Ja, vielleicht braucht man ja, also die Gestalt, wir haben das ja eben in dem Vortrag sehr gut gesehen, ne? Also ob ich jetzt unbedingt immer eine Laufmaschine sozusagen darunter haben muss, die zwei Beine hat und den Roboter bewegt, okay. Das brauche ich ja in vielen Anwendungsfällen nicht, weil das brauche ich ja dann, wenn ich Hindernisse übersteigen will, wenn ich Treppen steigen muss. Und das brauche ich ja im industriellen Umfeld eigentlich eher weniger. Ja. Ne? Und dementsprechend sind ja da Plattformen eigentlich vielversprechender, die dann mit Radantrieb oder wie auch immer immer über den ebenen Boden fahren und dann aber die menschlichen Fähigkeiten des Oberkörpers haben. Ne? Das ist natürlich sehr interessant. Ne? Und wenn ich es im Heimbereich einsetze, dann komme ich natürlich um zwei Beine letztendlich nicht drumherum, weil der Roboter eben genau diese Höhen ausgleichen muss.
Mhm. Jens, du beschäftigst dich natürlich viel mit Safety, aber du hast wahrscheinlich auch dazu eine Meinung, inwieweit das Ganze überhaupt sinnvoll ist. Zumindest war das vorhin in der Vordiskussion schon, warst du da schon heftig dabei. Wie siehst du denn die Thematik?
Also die vielen Impulse, die wir schon erlangt haben im Vortrag, wie auch schon aus dem Plenum, die Fragestellung, ist es sinnvoll, den Handarbeitsplatz, der ergonomisch abgestimmt ist, dann wieder durch einen Roboter zu automatisieren? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich war vor 3 Wochen beim E3-Forum in den USA, also der amerikanische Automatisierungsverband. Und da haben wir angesprochen, die Denke auf einem anderen Kontinent ist da anders. Die ganze Technologie wird als Riesenchance genutzt. Ich glaube, da könnten wir ein Stückchen vom Kuchen abschneiden. Die Dinge, die wir jetzt tun innerhalb Europas, sehe ich so als Lernphase. Ja, es sind Proof of Concepts, wir sammeln Daten und lernen auch in den Best Practice, welche Applikationen sind sinnvoll und technisch jetzt schon machbar und wo müssen wir noch nachjustieren. In den USA, ich glaube, alle 3 Wochen findet irgendein humanoides Roboterforum statt. Also da sind wir in ein paar Sektionen, haben wir noch Nachholbedarf. Und ja, ich verstehe auch die Ausrichtung. In Deutschland machen wir uns erstmal Gedanken, was geht alles nicht und welche Regeln müssen wir einsetzen. Aber da Innovationen leben ja nicht vom Regelwerk, die wir im ersten Step bei der Ideengebung beachten, sondern ja, mal neue Dinge ausprobieren und danach wirklich skalieren, welche Dinge können wir transferieren in die industrielle Anwendung, Homecare. Also wir haben genügend Tätigkeiten, nicht nur Fachkräfte, Arbeitskräftemangel, Pflege etc. Also der Bedarf, die Dinge umzusetzen technologisch, der ist massiv vorhanden. Und ja, wir freuen uns ja auch immer, den Technologiefortschritt begleiten zu können. Deswegen sehr gutes Beispiel vom Zeitstrahl, Festnetztelefon, Mobiltelefon und Smartphone. Riesen Lerneffekt. Vor 10 Jahren hätten wir uns jetzt die Vielfältigkeit auch noch nicht so vorgestellt. Also ich bin Freund davon, von Innovationen. Ein Regelwerk sollte man im Frühstadium schon mal links und rechts im Augenwinkel haben.
Ja, aber das ist ja schön und gut, dass das Ganze also cool ist, aber Unternehmen investieren ja nicht in coole Technologie, sondern es muss ja irgendeinen Sinn ergeben. Und ich finde, wenn so ein C3PO oder so durch die Gegend läuft, finde ich das auch irgendwie total spannend und innovativ und so. Aber wo ist denn tatsächlich, wo könnte denn tatsächlich ein wirtschaftlicher Nutzen entstehen, wenn man so einen humanoiden Roboter in der Industrie einsetzt?
Also, was man viel hört, ist der initiale Gedanke, wenn ich jetzt Aufgaben durch einen Humanoiden so schnell machen kann, erledigen lassen kann, wie durch einen Menschen, ja, dann haben wir natürlich Gewinn. Das finde ich persönlich zu kurz gesprungen. Ich würde da eine etwas andere Antwort versuchen. Im Moment haben wir durchaus mitunter sehr teure Maschinen in Unternehmen stehen, die in Europa und in Deutschland ganz viel zwischen 16 Uhr und 8 Uhr morgens nicht genutzt werden. Ja, das heißt, eine ganz große Zeit des Tages sind diese teuren Maschinen nicht genutzt. Wenn wir das schaffen durch Robotik, ob das jetzt ein Humanoider ist oder nicht, aber auch hier ist wieder den Humanoiden einzubringen, erstmal das Einfache, weil es um Brownfield geht. Wenn wir das schaffen, dass zum Beispiel dadurch wir 24 Stunden die Maschine auslasten können, das können wir über Nacht machen, während alles aus ist. Ja, wir brauchen keine Lichter, wir brauchen keine Heizung, gar nichts. Wenn wir das schaffen, ja, diese 16 Stunden am Tag zu nutzen von Maschinen, dann ist das aus meiner Sicht ein absolut plausibler Business Case für den Roboter. Ja. Und da muss der nicht alles so schnell machen wie der Mensch, lange nicht.
Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht jetzt? Wie?
Das jetzt nicht unbedingt, aber ergänzend vielleicht dazu, also ich bin da vollkommen dabei, also den Anspruch zu haben, dass ein humanoider Roboter exakt die gleiche Taktleistung und so weiter bringen muss, das ist ja gar nicht der Punkt aus meiner Sicht. Ne? Gerade so in Spätschicht, in Nachtschicht einsetzen, sowas zu betreiben, ist natürlich sinnvoll. Auf der anderen Seite wird es ja immer auf die Kosten ankommen. Ne? Mhm. Und wenn ich dann eine bezahlbare Stunde sozusagen habe für einen humanoiden Roboter, wenn ich den mit 20, 30, 40 Euro Stundenlohn beschäftigen kann, das wird ja nachher die Frage sein in der Produktivität, ob sich das lohnt. Dann wird da wieder ein Schuh raus. Und dann kommt es natürlich auf die Anwendungen an. Also der Weg dahin, dass man wirklich relativ präzise Anwendungen mit humanoiden Robotern machen kann, würde ich sagen, das ist noch ein sehr steiniger Weg. Ne? Aber einfachere Tätigkeiten, gerade die, wo ich ja auch einfaches Personal sozusagen habe, monotone Arbeiten, auch mit schweren Lasten, das ist ja letztendlich das, was interessant ist, gerade so im Logistikbereich, ne? Dass natürlich die großen Logistiker interessiert sind, sowas dann mit Robotik auszustatten, das ist ja vollkommen nachvollziehbar und das kann auch nur der erste Weg sein aus meiner Sicht, dass man eben Pakete zusammenstellt, dass man B- und Entlädt, dass man kommissioniert. Das sind ja Dinge, wo ich eben nicht diese hochpräzisen Anforderungen habe. Und wenn ich dann eben einen Use Case rechnen kann aus wirtschaftlicher Sicht, wo sich das eben über die Maschinenstunde sozusagen dann wieder rechnet, dann kommt es auch nicht unbedingt darauf an, dass der exakt so schnell sein muss wie eine menschliche Belegschaft. Aber rechnen können muss man es natürlich trotzdem.
Aber da sind wir ja schon bei den konkreten Anwendungen. Das heißt, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. In der Logistik hätte ich wirklich konkrete Anwendungen, wo ich sage, da könnte, das ist schon jetzt absehbar, da könnte ein humanoider Roboter durchaus Sinn ergeben.
Auf jeden Fall.
Gibt es weitere, die man da nennen kann? Oder beziehungsweise gibt es da schon konkrete Beispiele, Firmen, die dann tatsächlich humanoide Roboter so in so einer Weise einsetzen? Haben Sie da schon?
Ja, habe ich. Kann ich natürlich jetzt nicht ganz frei darüber reden.
Sie müssen keine Namen nennen.
Regelmäßig Firmen, die das nicht so gerne haben, dass man darüber redet. Aber zu meiner Überraschung kriegen wir tatsächlich die meisten Anfragen für humanoide Roboter und gehen mit denen auch in Pilotprojekte mit sehr klassischer Industrie. Ja. Auch mit durchaus in Deutschland sehr klassischer Industrie. Ja. Also okay. Automotive ist sicherlich aktuell bei den Nachfragen, die wir kriegen und auch bei den Piloten, die wir machen, ganz weit vorne.
Und das geht dann so in Anwendungen, wie sie Herr Henke jetzt genannt hatte, so relativ einfache Anwendungen, wo es zum Beispiel schwere Lasten zu tragen gibt und solche Dinge, oder?
Also genau, wie gesagt, richtig. Supermarkt in der Fertigung, kommissionieren, sequenzieren, Unboxing, genau diese Aufgaben, ja, richtig. Genau. Weil da eben der Vorteil ist, ja, erstens, ich brauche diese Präzision gar nicht, die bei humanoiden Robotern noch mal schwieriger herzustellen ist als bei so einem klassischen Arm. Das Hauptinteresse aus diesen Industrien ist, dass sie eben im Brownfield die Umgebung nicht ändern müssen, in Einschränkungen nicht ändern müssen, nicht groß anpassen müssen und vor allen Dingen auch die Prozesse nicht anpassen müssen. Ja, ganz viel kann ich mir ja überlegen, dass ich auch andere Art von Robotik einsetze, die vielleicht schon sehr viel besser verstanden und robuster ist, als das aktuell humanoide Roboter sind. Aber dafür muss ich den kompletten Prozess ändern. Ja. Und das ist natürlich je nach Skala der Produktion ist das sehr schwierig.
Okay. Das sind aber Pilotprojekte wahrscheinlich, wo man jetzt erstmal so seine Erfahrungen sammelt, oder schätze ich mal.
Ja. Okay. Bei uns schon, ja.
Okay. Jens, Umgebung anpassen ist das Stichwort. Wäre das ein großer Vorteil von humanoiden Robotern, dass man jetzt auch so aus Safety-Sicht im Prinzip nicht viel machen muss, nicht viel ändern muss in der Umgebung und kann dann tatsächlich Roboter einsetzen? Oder ist es eher umgekehrt eine neue Herausforderung aus Safety-Sicht?
Nach möglichem Regelwerk jetzt, im Warm-up haben wir uns da schon mal drüber ausgetauscht, ja, es ist nicht schwarz und ich weiß, der Humanoide. Ist er jetzt ein klassischer Industrieroboter? Haben wir ja festgestellt. Nein. Ist es ein mobiler Roboter? Da haben wir auch gerade eine neue Arbeitsgruppe, einen Mobilroboter. Wir haben ja exemplarische Beispiele gesehen. Ja, der Arm verfährt jetzt auf Rollen, schon durchs Lager. Normativ haben wir jetzt zwei Dinge müssen wir beachten. So ein Hybrid und der Humanoide ist nochmal eine Stufe höher. Funktioniert der Humanoide im abgeschlossenen Bereich, wo der Mensch, wo der Mitarbeiter keinen Zugang zu hat? Also wenn die Dinge abgesichert sind, dann ist da sicherheitstechnisch erstmal nichts gegen zu sprechen. Aber letztendlich, wir haben ja immer den Wunsch, ja, wir möchten interagieren und wir möchten ihn salopp mal anfassen und sehr nah dabei stehen. da ist immer die Sinnhaftigkeit. Im Bereich der Automatisierung möchte man eine kontinuierliche Ausbringmenge mit derselben Güte und halt in einer überschaubaren Zeit. Sobald der Mensch interagiert, verlieren wir da Taktzeit. Deswegen, wir sind, glaube ich, so in der Findungsphase, welche Applikationen im Brownfield sind sinnvoll, damit, ich sag mal, umzurüsten, Lernkurven zu machen, und nach einer gewissen Zeit ergeben sich dann ja, die Best Practice, wo wir sagen, da konzentrieren wir uns jetzt mal drauf. Und der Endanwender, der ist der wichtigste im Part, wo sieht er auch einen Nutzen oder wo hat er gerade so salopp sein Bottleneck? Ich sag mal salopp, so eine Teamleistung von allen Mitwirkenden. Der Roboterhersteller an sich kann jetzt nicht sagen, den Use Case machen wir jetzt par excellence. Und der Markt sagt, aber ich brauche noch zwei andere Funktionen. Ja, da brauchen wir jetzt noch zwei Jahre. Also ich glaube, so gerade Pilotprojekte sind sehr hilfreich in einem Team aus unterschiedlichen Blickwinkeln die To-Dos umzusetzen. Also wir dürfen auch schon das eine oder andere humanoide Projekt begleiten.
Okay.
Und? Das ist eine Challenge. Also man muss sich da so mal...
Okay, also auf die Challenge würde ich gerne noch näher eingehen.
Ähnlich auch da sind natürlich Pilotprojekte im Bereich des Kommissionierens, wo halt Teile aus vorgefechteten Packs kommissioniert werden in unterschiedlichen Geometrien, Kameratechnik. Jetzt hat man im Brownfield natürlich alles auf den Menschen angepasst. Die Kamera kann da gar nicht reinschauen. Also auch prozesstechnisch bedarf es sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch eine kleine Modifikation, um den Humanoiden, wie er jetzt, ich sag mal, schon verfügbar ist, funktional auch einsetzen zu können.
Ich würde jetzt mal die steile Hypothese in den Raum werfen, dass die klassische Safety bei Humanoiden auch gar nicht so gut funktioniert. Das ist natürlich einmal die Normlage, ja, wie du gesagt hast. Wir sind ja schon bei dem mobilen Manipulator sind ja schon die Normen nachlaufend, sage ich mal. Ja, ich dürfte im Moment den Arm gar nicht bewegen, während sich die mobile Plattform bewegt. Ja, das will ich aber natürlich. Aber laut Normlage darf ich die Payload nicht bewegen. Also wenn ich in der Norm der mobilen Plattform bin, darf ich den Arm als Payload nicht bewegen. Ja, das heißt, ich müsste immer fahren, dann anhalten, dann mit dem Arm was machen und so weiter. Ja, also schon da ist die Normenlage nachlaufend, bei humanoiden Robotern natürlich noch mehr. Aber ich würde auch als Hypothese in den Raum werfen, dass auch die klassische Safety, technische Safety nicht funktioniert. Ja, bei einem Humanoiden reicht es nicht mehr, wenn ich alles redundant auslege, ja, und dann bin ich fertig. Sondern wenn ich so einen Humanoiden baue und der wiegt 80 Kilo und dann verliert er seine Energieversorgung oder ich muss den Not ausdrücken, dann klappt er zusammen und dann klappt er zusammen, egal was da gerade vor ihm passiert. Also ich lege die steile Hypothese aus, klassische Safety funktioniert nicht bei Humanoiden.
Okay, was folgt daraus? Wir brauchen neue Normen oder wir lassen das Ganze mit den Normen?
Also
besser. Dann gehe ich von der Bühne. Nein.
Ja, sehr gute Frage. Nein, also ich glaube, das war schon immer so, dass Normen nachlaufen. Das ist ja so, Normen sollen ja den Stand der Technik abbilden, den müssen wir also erstmal schaffen und dann standardisieren wir. Das ist also okay, deswegen würde ich jetzt erstmal nicht vorschlagen, das abzuschaffen. nein, ich glaube einfach, da brauchst du neue Entwicklungen, ja? Neue Ideen, neue Entwicklungen. Es gibt Ideen, was man anders machen kann und machen muss bei humanoiden Robotern, aber da gerade ist auch wieder die Idee, ich muss den vielleicht gar nicht auf Beinen haben, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ich wiederhole es trotzdem nochmal, um die Vorteile klar zu machen. Auch da ist das wieder interessant, ne? Weil erstens hat der diesen von mir beschriebenen Fall nicht. Ja? Energieversorgung verlieren heißt bei einem Roboter, der auf einer fahrenden Plattform, humanoider Oberkörper auf einer fahrenden Plattform, heißt erstmal sicherer Zustand, das Ding bleibt stehen, ja? Alles gut. Das ist nicht der Fall, wenn er auf Beinen unterwegs ist. Ganz davon ab, spare ich mir natürlich ohne Beine auch diese Komplexität, die Beine haben, die ganze Energie, die Beine die ganze Zeit verbrauchen. Selbst wenn der Roboter nur steht, kann da viel mehr Batterien reinladen, ne, weil das Gewicht jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt und so weiter. Ganz viele Vorteile, aber unter anderem auch für Safety.
Aus meiner Sicht.
Aber es braucht neue Konzepte, da bin ich ganz fest von überzeugt.
Okay, wir brauchen eine neue Norm, aber es kommt daraus ein bisschen auf die quasi Ausgestaltung des Roboters an, wenn ich das höre. Das heißt, geht das auch in die Richtung, was du sagtest, dass dann, was die Definition betrifft, das einmal ist als Maschine definiert und einmal als Roboter, habe ich das richtig verstanden? Und geht es da auch um so Details, zum Beispiel, ob er dann jetzt Beine hat oder sich auf Rädern fortbewegt? Oder?
Anne hat es ja beschrieben, wir haben eine Vielzahl an Working Groups und Normgremien, die sich mit den unterschiedlichen Aspekten beschäftigen. Mit mehr Experten wird es manchmal nicht einfacher, habe ich auch festgestellt. Also ich bin in zwei Gremien tätig. Da gibt es dann so die 50%-Lösung, die 75% oder die 100%-Lösung. Also auch da in einem Dialog in dieselbe Richtung blicken. Im Bereich, wenn wir sagen, Service-Robotik, da haben wir ja schon eine passende Normenlandschaft. Ich habe eine fahrende Plattform, die ist ergonomisch gestaltet, abgerundet. Ich habe eine Bereichsüberwachung, ich habe eine maximale Payload, um die Aufprallenergie im Vorhineinschutz zu kennen. Ich glaube, so eine Art Symbiose von dem bestehenden Regelwerk, was gut ist und auch anwendbar, wo wir halt schon wirklich Feedback aus dem Markt haben. Ja, wenn halt in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen schon mal Dinge verfahren als Service-Roboter, da kommen jetzt meine Tabletten oder der holt dieses Geschirr ab. Die Dinge sind ja schon real life, sind ja schon keine Pilotprojekte, sind Standard. Also mittlerweile die Service-Robotik hält Einzug. Und da aufzuspringen, müssen wir halt nochmal schauen, haben wir jetzt den einzelnen Arm. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, Dinge laufen ja schon, Pilotprojekte im Bereich Intralogistik, ja, da haben wir schon die Symbiose. Den halben Humanoiden quasi, der Oberkörper auf einer fahrenden Plattform, der Dinge tut. Ja, aber wie gesagt, wir lernen halt in der Umsetzung. Sagen wir salopp, so Training on the Job. Wir können viel simulieren und auch mit AI. Ja. Aber wenn die Einheiten dann mal durchs Lager fahren, dann hat man die wahren Erkenntnisse aus der Praxis.
Ja, aber bei dem wahren humanoiden Roboter ist halt eben die Sturzgefahr natürlich das ein großes Problem. Ne? Das muss man natürlich schon sagen. Ne? Das
gerade bei
eine gewisse Masse und sobald Stromversorgung weg ist oder Balance irgendwie nicht eingehalten werden kann, klappt das Gerät zusammen und das muss man natürlich schon irgendwie differenziert nochmal betrachten müssen.
Gerade bei Pilotanwendung habe ich ja selber als Hersteller die Möglichkeit zu sagen, gewisse Aspekte aus dem Regelwerk habe ich jetzt integriert und andere Dinge, da gibt es noch keine Lösung, aber ich habe die Dinge validiert und sagt, unter den Gegebenheiten, mit den Rahmenbedingungen ist die Applikation sicher. Also auch das ist möglich. Man kann halt von der Norm abweichen, das ist der Stand der Technik. Man kann aber die Innovation auch selbst umsetzen. Ja, dann hat man halt ein Pilotprojekt, aber ich habe Risk Assessment, ja, ist aktuell noch Fleißarbeit. Ich wünsche mir auch die KI, wo ich sage, ich habe ein paar CAD-Daten und danach habe ich ein Risk Assessment und mein Safety-Konzept. So weit sind wir noch nicht. Also da träume ich auch von. Wir lernen mit jeder Applikation, die im Feld umgesetzt wird. Okay.
Also ich bin ja jetzt schon ein paar Mal hier beim Robotics-Kongress dabei, seit ein paar Jahren. Und bei jeder Podiumsdiskussion läuft es eigentlich meistens auf eine Botschaft hinaus oder einen Aspekt hinaus, dass diese ganze Zertifizierung, das ist immer die größte Herausforderung bei dem ganzen Thema Robotik. Und es treibt alle um, so. Ist vielleicht über diese Einsatz von humanoiden Roboter, wäre das so ein Weg, dass man sagt, dadurch wäre das vielleicht so ein Katalysator, der das Ganze schaffen würde, es zu vereinfachen, dass das doch nicht mehr so eine große Hürde ist?
Bin ich angesprochen, okay.
Jeder, der Henke hat auch eben gerade genickt, als ich von Zertifizierung gesprochen habe. Er darf auch was
sagen. Lass den Vortritt.
Oh. Ja, kann ich schwer beantworten. Also natürlich muss es eben probieren, ne? Wie Müller eben gesagt hat. Ne? Also man muss Pilotprojekte machen, aber die Risiken sind natürlich ungleich höher. Das muss man ganz klar sagen. Aber vielleicht braucht man eben auch neue Paradigmen, um mit solchen Systemen letztendlich umgehen zu können. Ne? Und ich denke, da muss man sich jetzt dran setzen an diese Thematik und aus Pilotprojekten, aus Anwendungen, aus Entwicklungen letztendlich lernen. Ne? Das muss man tun. Also wenn man damit eben mit klassischen Ansätzen herangeht, dann wird man die Systeme nie in Kooperation bringen können mit dem Menschen. Ne? Das wird nicht funktionieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Und dann ist die Frage eben, ob man dann reine Roboterarmeen hat, ne? Die dann in den Werken arbeiten oder ob man eben doch irgendwie so einen Mischbetrieb haben wird. Das wird man, denke ich mal, auch haben müssen, wenn man anfängt mit dem Thema, weil man nicht alles gleich komplett umdrehen wird. Und da muss man eben auch vielleicht andere Betrachtungsweise haben. Aber dafür bin ich zu wenig in der Sicherheit tätig, um beurteilen zu können, ob so ein Weg gegangen werden kann. Man muss aus der Praxis und aus der Entwicklung lernen. Ne?
Das A und O Dialog heißt. Es gibt ja jetzt nicht nur einen Hersteller. Vielleicht auch da so einen kleinen Impuls. Man kann ja auch kleinere Gesprächsrunden, Working Groups mal kreieren oder initiieren. Wie seht ihr das? Und wenn man halt, ich sag mal, eine größere Gewichtung hat, auch von der Funktionalität und auch Erfahrungswerten aus unterschiedlichen Applikationen, wenn man schon mal so eine gewisse Orientierung in Richtung Safety gemeinschaftlich erstellt, jeder partizipiert da davon.
Ich würde gerne mal auf das Thema Akzeptanz zu sprechen kommen. So, Stichwort Uncanny Valley. Also sprich, dass dieser Punkt, dass humanoide Roboter oftmals eher für eine Gegenreaktion beim Menschen sorgen, die mit ihm in irgendeiner Weise Kontakt haben oder zusammenarbeiten oder so. Ist das was bei Ihnen in den Projekten irgendwie ein Thema war?
Ist immer ein Thema und immer ein Thema gewesen, ja, wird immer mitdiskutiert, auf jeden Fall. Weniger jetzt Uncanny Valley, die sehen den Menschen zu ähnlich, sondern eher immer die Gefahr im Hinterkopf, der wird mir jetzt irgendwann meinen Lebensunterhalt streitig machen. Okay. Das schwebt immer mit. Das wissen aber alle Beteiligten, die auf uns zukommen, weswegen das von Anfang an immer mitgedacht und mitdiskutiert wird. Ich würde sagen, aktuell ist da im Moment noch die Situation, dass wir ja im Moment eher einen Fachkräftemangel haben. Ja, das heißt, im Moment tut man, glaube ich, gut daran, die Gesellschaft davon zu überzeugen. Im Moment haben wir einen großen Vorteil davon, wenn wir schaffen, Arbeiten, gerade diese Dirty, Dull, Dangerous Arbeiten, dreckig, gefährlich, einfach langweilige Jobs von Menschen übernehmen zu lassen, weil wir im Moment noch absolut genug Bedarf für Fachkräfte haben, die dann statt dieser blöden Jobs andere Jobs machen können. Ja? Und da kann man auch wirklich hingehen und auch zum Beispiel relativ einfache Jobs, relativ einfache Maschinenbediener zum Beispiel, den kann man sagen, pass mal auf, das ist schon so, ja, wir brauchen jetzt nicht mehr vielleicht 10 Leute, die 10 Maschinen bedienen, aber dafür bist du jetzt auch nicht mehr Maschinenbediener, sondern du bist jetzt Operator für den humanoiden Roboter vielleicht. Ja, das ist auch einfach, im Moment kann man diese Argumentation, glaube ich, noch gut führen. Wie lange die noch funktioniert, ja, wie lange die auch funktionieren wird, wenn wir irgendwann 40 Millionen von denen da rumlaufen haben, das ist eine andere Frage. Im Moment ist man, glaube ich, gut daran beraten, dafür Transparenz herzustellen und Verständnis zu generieren.
Aber ich meine, diese Diskussion habe ich ja bei der Robotik generell, ja. Dass ich immer Angst habe oder dass es Ängste gibt, dass mir ein Roboter meinen Arbeitsplatz wegnimmt. Mhm. Aber ist das durch den Einsatz von humanoiden Robotern, hat das dann nochmal eine andere Qualität bekommen? Hat sich das in irgendeiner Weise geändert? Weil der halt einfach, weil ich dann sehe, der ist mir noch viel ähnlicher?
Auf jeden Fall, würde ich so sagen. Das verstehen Menschen relativ gut. Der sieht jetzt so aus wie ich in Einschränkungen. Das heißt, ich kann jetzt auch erstmal davon ausgehen, dass der das tut, was ich tue. Also das erledigen kann, was ich machen kann. Das ist ja auch mitunter bewusst so, das Bild so hergestellt, ja, seit Jahrzehnten schon durch Filme, mhm. aber auch in letzter Zeit durchaus auch durch kommerzielle Player ist ja dieses Bild hergestellt. Der kann alles tun, was Menschen tun können. Und da wird die Gefahr natürlich deswegen schon etwas stärker gesehen, als wenn das jetzt nur in Anführungszeichen klassischer Industrieroboterarm ist, meine Erfahrung.
Okay. Herr Henke, Sie nicken?
Ja, also Technologieakzeptanz ist ja natürlich das Stichwort an der Stelle, ne? Und da ist so aus der Erfahrung, auch aus konventioneller Robotik, aus fahrerlosen Transportsystemen und so weiter, auf dem Shopfloor ist das schon wirklich ein Problem, ne? Das muss man sagen, dass solche Systeme auch bewusst manchmal sabotiert werden oder manipuliert werden, ja, ne? Um dann eben auch zu zeigen, was dann die Technik alles nicht kann. Aber insgesamt ist natürlich die Technologieakzeptanz letztendlich das, was man stärken muss, ne? Und im Ausland, wenn man jetzt mal zum Beispiel nach Japan guckt, da sind ja letztendlich humanoide Roboter-Systeme, die in der Pflege unterstützen und so weiter, da wird das ganz, ganz anders akzeptiert, als das in Deutschland oder in Europa der Fall ist, ne? Und an der Stelle muss man halt eben auch ansetzen, ne? Und das, was Herr Nordmann eben gesagt hat, dass man letztendlich, wenn man dann auch wieder zurück zum Shopfloor kommt und sagt, okay, jetzt ist nicht mehr der Maschinenbediener, sondern man ist eben verantwortlich für so eine Technologie, dass sie vernünftig betrieben wird und so weiter. Dafür braucht man natürlich die entsprechenden Fachleute oder junge Leute häufig natürlich auch. Ich will jetzt nicht die älteren Leute diskreditieren, aber die halt eine Technologieoffenheit haben, die natürlich einen anderen Zugang vielleicht auch haben zu solchen Systemen, ne? Und man die vielleicht eben auch anders motivieren kann, wenn sie eben halt auch so einen Verantwortungsbereich dann bekommen, ne? Und insgesamt werden wir natürlich immer dieses Thema mit dem Fachkräftemangel haben und vielleicht natürlich irgendwann auch froh sein, dass wir diese humanoiden Roboter oder grundsätzlich die Automatisierungslösungen haben, die uns dann eben genau diese unschönen Arbeiten etwas abnehmen oder vielleicht mal vollständig abnehmen können.
Wobei ich natürlich in der Verbindung mit dem Thema KI nochmal eine ganz andere Dimension habe. Da habe ich dann plötzlich, also KI fängt ja jetzt auch an, jemanden wie mir Angst zu machen, weil ich merke, der könnte auch meinen Job in gewissen, also jetzt viertes, das hoffe ich noch nicht so bald, aber so zum Beispiel Texte schreiben oder so übernehmen. Und dann habe ich aber auch noch mal einen Roboter, der auch noch vom körperlichen her menschenähnlich ist. Da habe ich ja dann die Kombination, wo ich denke, okay, wo sind da die Grenzen so? Ne? Was kann ich denn da noch machen?
Die Frage ist ja, wie viele kognitive Fähigkeiten wird er am Ende des Tages haben? Ne? Das wird natürlich dann der Knackpunkt sein, ne? Wenn er natürlich genauso die ganzen Sinne wahrnehmen kann. Das wird ja auch der Erfolgsfaktor sein für die humanoiden Roboter. Das ist ja nicht, dass er nur gucken kann, sondern dass er eben die unterschiedlichsten Sinne hat und die miteinander kombiniert, so wie wir Menschen das tun. Ne? Und je näher wir da dran kommen, desto näher sind wir natürlich auch in dem menschlichen Verhalten.
Okay. Ich würde jetzt gerne die Runde auch noch öffnen. Es kam ja schon vorhin zum Thema Humanoide einige Fragen an den Herrn Nordmann. Deswegen hätten Sie jetzt noch mal Gelegenheit, wer möchte denn noch eine Frage oder vielleicht auch gerne eine Anmerkung mit in die Runde werfen? Ja? Ja, okay.
Die Diskussion ist total spannend. Ich höre jetzt heraus immer entweder oder. Menschen an der Arbeit oder humanoide Roboter. Im Schach und in anderen Bereichen reden wir immer von gemischten Mannschaften, sind die effektivsten und die stärksten, die schnellsten, auch reaktionsfähig. Wie würde so eine gemischte Mannschaft mit humanoiden Robotern aussehen? Ist das überhaupt eine Vision oder ist es wirklich jetzt, wie wir gehört haben, entweder oder?
Wer möchte?
Dann mache ich meinen ersten Versuch. Ich sehe das in der Robotik tatsächlich überall so. Ja, meiner Erfahrung nach, ich bin jetzt beim Roboterhersteller nicht so sehr in der Automatisierung, ja, da gibt es ja viel mehr Experten, aber aus meiner Sicht ist es immer so, dass ich, wenn ich schaffe, die ersten 80-90% zu automatisieren, dann habe ich häufig eine effektivere Lösung. Ja, dass ich die letzten 10-20%, die mir große Schmerzen machen, die Edge Cases, dass ich die möglicherweise weiter von den Menschen machen lasse. Ja, ich kann dadurch trotzdem dahin kommen, dass ich 10 Maschinen dann von einer Person bedienen lasse, weil die immer nur bei diesen 10 Maschinen die 10%, die der Automatisierungslösung noch nicht so leicht fallen, erledigen. Also ist für mich eigentlich ein grundsätzliches Muster in der Robotik und Automatisierungstechnik, würde ich so sehen. Und deswegen auch so auf Humanoide zu übertragen, wenn wir die Safety entsprechend in den Griff kriegen von diesem Mischbetrieb.
Okay. Herr Henke? Ja oder ne? Also
ja, natürlich, oder? Natürlich muss man sagen, zusammen muss es irgendwie gehen. Aber die Frage wird ja letztendlich sein, also wenn man wirklich Hand in Hand zusammenarbeitet, dann ist ja die Frage nach der Antizipation. Ne? Also letztendlich, was kann, also der Mensch kann ja letztendlich antizipieren und interagieren letztendlich, ne, durch seine Wahrnehmung. Die Frage ist natürlich auch, wie wir das mit der Robotik hinkriegen werden. Ne? Das ist natürlich, denke ich, auch die Königsdisziplin. Ne?
Wie sieht denn, wir haben ja gerade gesagt, Safety ist die Challenge dabei.
Ich sag mal, wir haben ja schon ein sehr großes Fundament so die letzten 10 Jahre erschaffen mit dem Cobot. Am Anfang wurden die Dinge ja auch so, der nimmt meinen Arbeitsplatz weg. Dann hat man probiert, dem Gerät einen Namen zu geben. Ja, er ist unser Team. Also da haben wir ja schon sehr viel Vorleistung und auch Erfahrungswerte gesammelt. Und ich glaube, da haben wir jetzt eine gute Basis, um die guten Dinge schon mal zu transferieren. Also jetzt habe ich eine größere Funktionalität noch mit dem Humanoiden. Aber die Basic ist die Cobot-Thematik. Und da haben wir jetzt über die ganzen Jahre auch festgestellt, viele Applikationen sind dann doch salopp hinterm Schutzzaun, weil die Einfachheit, die Applikation umzusetzen, da ein Vielfaches ja, günstiger ist, als wirklich wieder im klassischen Kraft-Leistungs-Modus, wo wir sagen, okay, die ganze Validierung mit Kollisionskräften und dann haben wir alles reduziert, konform. Ja, dann fährt der Roboter aber so langsam, der ist ja langsamer wie der klassische Mitarbeiter. Also auch da ein Lerneffekt und wir lernen aus den Use Cases, die wir, ich sag mal, gemeinschaftlich auch mit dem Kunden und ich sag mal, mit den Beteiligten auf dem Shopfloor einfach umsetzen. Da sind wir jetzt im nächsten Jahr noch nicht fertig, aber sicherlich haben wir dann eine gewisse Clusterung, Low-Hanging Fruits, okay, die Dinge forcieren wir jetzt mal, da ist auch Bedarf im Markt, da gibt es leider im Moment kein Schwarz und Weiß und kein Richtig und Falsch.
Aber wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukommt und sagt, wir wollen jetzt hier mal das ausprobieren mit einem Humanoid-Roboter in Zusammenarbeit mit einem Menschen, würdest du dann eher sagen, denk da nochmal drüber nach oder kriegen wir schon irgendwie hin?
Es gibt immer mehrere Wege. Es sind so viele Parameter. Im ersten Fall zu validieren, ist es sinnvoll. Also technologisch sind wir schon sehr weit.
Bisschen ist es wie die Politikerrunde gerade hier. Mit den
vom Beruf her bin ich neutral. Also.
Okay. Gut, aber wir haben noch eine Frage.
Ja. Berührungsängste mit humanoiden Robotern, gerade in der Kooperation, gibt es ja schon. Bei jeder Maschine, die man bedient, gibt es irgendwo sichtbar, zugänglich einen Notausknopf. Wenn man sich die Kollegen anguckt, dann sucht man nach dem immer. Wurde das schon mal diskutiert, dass man das irgendwo sichtbar anbringt. Und noch ein zweiter Punkt, er fällt aus, er fällt zu Boden. Erster Gedanke bei mir, Airbag. Hat man da schon mal drüber nachgedacht, dann Airbag zu integrieren?
Airbag für den Roboter? Neura ist doch da bestimmt dran.
Neura baut aktuell keine Airbags in humanoide Roboter ein. Das ist auch nicht wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht unser Plan. Wir gehen eher in die Richtung, dass wir die Maschinen befähigen müssen, grundsätzlich besser zu verstehen, was um sie herum passiert. Und das ist insbesondere besser zu verstehen, wo ist ein Mensch. Also die sichere Klassifikation der Umgebung in Mensch und Nicht-Mensch, ja, auch potenziell sich bewegende Objekte als sicher als Nicht-Mensch und Menschen sicher als Menschen zu klassifizieren. Das ist die Richtung, in die wir arbeiten. Dafür entwickeln wir einen Sensor, sichere Mensch-Erkennung nennen wir das. Und damit kann ich viele dieser Edge-Cases umgeben. Denn viele andere Verfahren, die kann ich mir gut im industriellen Kontext vorstellen, die werden aber sofort auf die Bretter gehen, wenn wir irgendwann mit diesen humanoiden Robotern auch in unstrukturierte Umgebungen gehen, wie zum Beispiel Haushalt, aber auch schon Krankenhäuser. Ja, da gehen ganz viele dieser Verfahren auf die Bretter, weil ich dann im offenen Kontext bin, so nennt man das in der Safety. Ich kann also der Maschine im Vorfeld gar nicht mehr den Kontext, den sie sehen wird, zur Laufzeit komplett beschreiben. Das heißt, ich muss irgendwie die Maschine befähigen, autonom sicher zu funktionieren und zu reagieren. Und da ist aus unserer Sicht, führt kein Weg an dieser sicheren Menscherkennung vorbei. Okay.
Ja, was sagt denn der Safety-Mann zum Airbag?
Also die Idee ist mir so noch nicht zu Ohren gekommen, aber dafür sind wir ja hier, einfach mal Ideen, auch neue Ideen mal mitzunehmen. Mhm. Stellt sich aber die Frage, müssen wir den Humanoiden dann wirklich interaktiv, ich sag mal nah am Mitarbeiter, an der Mitarbeiterin einsetzen, sodass wir jetzt erst wieder eine Absicherung kreieren müssen, damit der sichere Betrieb gestaltet werden kann oder auch möglich ist. Oder zu sagen, wir reduzieren, ich sag mal salopp, die Performance, auch die Interaktion, und sagen, die Dinge sind funktional jetzt schon möglich und auch sicher, natürlich mit gewissen Grenzen. Da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Also letztendlich 80% oder 70% technologischen Fortschritt haben wir jetzt schon integriert und auch funktional ist der vorhanden. Und die letzten 20% oder 30% müssen wir uns nochmal die Köpfe zusammensetzen, welche Dinge sind auch sinnvoll zu tun.
Und der Notausknopf?
Haben wir ja gerade beschrieben. Haben wir den Nothalt, wenn die Energieversorgung dann nicht mehr vorhanden ist, welches Risiko? Also habe ich jetzt ein höheres Risiko durch die Betätigung vom Nothalt und er fällt zusammen oder schubse ich ihn weg? Also da sind halt unterschiedliche Szenarien, gerade auch in so Pilotphasen auf der To-Do-Liste.
Okay. Gut, dann hätten wir da noch eine Frage.
Hallo, Erik nochmal vom Byte Robotics. Ich nehme so mal so ein gewisses Ringen nach Business Cases für humanoide Roboter wahr. Und ich habe mir gedacht, ein super Business Case wäre auch eigentlich Maintenance. Wir hatten die Fachkräfte, wir hatten die super teuren Anlagen, wir haben zu wenig Fachkräfte, die Anlagen, die sehr teuer sind, werden oft die Wartungsintervalle nicht eingehalten. Die Hersteller von diesen großen Maschinen geben unglaublich große Handbücher raus, wie man die Maschinen wartet, alles gemacht für Humanoide. Es wäre auch super, wenn einfach, wenn gerade nicht Schicht ist und keine Menschen da ist, die Fabrik abgeschlossen ist, die Roboter diese Wartungsaufgaben übernehmen, damit die Fachkräfte das nicht während ihrer Arbeitszeit tun müssen. Nur mal so als Idee.
Maintenance, Herr Henke?
Ja gut, mag in einfachen Fällen vielleicht funktionieren, aber da bin ich natürlich auch genau wieder an dem Punkt Präzision, Genauigkeit. Ne? Wenn ich natürlich irgendwo ganz detailliert irgendwas machen muss, wird schwierig für einfache Arbeiten. Guter Ansatz. Kann funktionieren. Aber wer übernimmt die Gewährleistung?
Ja, da kann ich vielleicht gut einhaken. Also ich zum Thema Gewährleistung. Erstmal finde ich das auch ein sehr gutes Zielbild. Geht so ein bisschen in die Richtung, die ich initial auch gesagt hatte, diese 16 Stunden nutzen, ja, die jetzt nicht die eine Schicht läuft. Ich habe nämlich auch noch einen weiteren Vorteil, wenn ich das durch einen humanoiden Roboter machen lasse. Die Dokumentation kriege ich praktisch frei Haus. Ja, dem Roboter fällt das extrem leicht, die ganze Zeit mitzuloggen und gut aufzuschreiben, zu dokumentieren, zu fotografieren, was er da gerade tut. Das wäre ja etwas, was einer Person, die diese Maschine wartet, auch noch dazu käme. Ja, ich muss diese ganzen Dinge ausfüllen, die auszufüllen sind. Ich muss dokumentieren, was ist passiert, habe dann einen großen Dokumentations- und Kommunikationsaufwand. Das kriege ich frei Haus, wenn das die Maschine macht. Also finde ich ein sehr gutes Zielbild, ja.
Okay, neue Anwendung gefunden.
Mhm. Sehr gut. Gekauft.
So, da hatten wir noch eine Frage.
Ja, ich habe gar keine Frage, sondern nochmal einen Kommentar. Ja. Und zwar zu dem Themenfeld Akzeptanz des Ganzen. Wir haben eben schon darüber geredet, mal vielleicht schwarz und weiß. Ich habe da eine relativ klare Meinung zu und wollte sie deswegen gerne einmal äußern. Ich sehe das aus zwei Perspektiven. Das eine ist so ein bisschen die Perspektive, die man von Unternehmern mitbekommt. Es ist oft so heutzutage, dass darüber nachgedacht wird, verlagere ich meine Produktion ins Ausland oder kann ich weiter in Deutschland produzieren? Und ich glaube, dass da Robotik hilfreich ist und deswegen die Akzeptanz da sein sollte und auch keine Arbeitsplätze wegnimmt, sondern diese schafft in dieser Region, wo wir sonst das Thema haben, die Löhne sind hier wesentlich höher als in anderen Ländern und da werden uns die ganze Arbeit abwandern und nicht nur Teile durch Robotik ersetzt. Und da ist meine Meinung relativ klar und auch viele Gespräche mit Unternehmern, die genau darüber nachdenken. Einige sind schon abgewandert und haben gesagt, ja, wir sind zu spät mit der Robotiklösung. Einige denken gerade darüber nach und gucken, kann ich mit Robotik das verhindern? Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist ein bisschen gesellschaftlicher. wir haben viele Leute, die in Rente gehen in den nächsten Jahren und fragen uns, wie wollen wir das abfedern? Auf der anderen Seite wird immer gesagt, Deutschland muss in der Produktivität besser werden. Wir müssen hier mehr Wertschöpfung haben, um höhere Steuereinnahmen zu haben. Und da springt aus meiner Sicht auch das Thema Robotik rein und kann ein wichtiger Faktor sein, dass der Standort Deutschland sich da auch stark hält. Von daher ist das Thema Akzeptanz aus meiner Sicht extrem klar und deutlich. Es muss mit Robotik weitergearbeitet werden. Und da haben wir, glaube ich, in dieser Runde alle die Aufgabe, auch dann das zu ermöglichen, um dann den Standort auch weiterzubringen.
Okay, also als Hebel, um die Produktion hier in Deutschland zu behalten. Zustimmung?
Volle Zustimmung.
Ganz klar.
100%.
Sehr gut. Also jetzt sind wir mal einstimmig.
Sehr schön. Gibt es weitere Fragen? Oder Anmerkungen?
Mich beschäftigt konkret das Thema Brandschutz und Wege, Wegbreiten. Und zwar, was passiert also im schlimmsten Fall? Also der Roboter greift in die Maschine geht also auf den Block. Das heißt, also ich habe einen schweren Maschinenschaden. Ein Mensch würde das vielleicht mitkriegen, bevor der Roboter das macht. Der kann die Qualität auch kontrollieren. Das ist sozusagen noch an der Maschine. Aber was ist dann im schlimmsten Fall, wenn Brandfall ist und ich Fluchtwege einhalten muss und Roboter stehen im Weg? Das ist das, wo ich wirklich drüber nachdenke, wie das in einer konkreten Situation, in einem Use Case, über den ich die ganze Zeit nachdenke, funktionieren soll. Und ich sag mal so, ist da die Größe des Roboters vielleicht auch ein Thema. Also im Sinne von, ist so ein kleiner Chinese da vielleicht besser als so ein großer 1,80 Meter Europäer?
Sind die an die Normgrößen der Menschen irgendwie angepasst? Oder? Nein. ja, Brandschutz?
Funktionaler Brandschutz. Wir haben ja eine Energieversorgung, einen Energiespeicher, Batterieverordnung. Da gibt es halt auch ein neues Regelwerk, jüngst veröffentlicht im Dezember. Auch die Dinge müssen getan werden. Und Ihr Aspekt ist ja eher in Richtung, ich sag mal, Arbeitssicherheit. Jetzt habe ich einen Störfall. Ich sage mal, sehr pragmatisch, wir haben jetzt eine Hebehilfe und können den einfach beiseite räumen. Also wirklich sehr pragmatisch. Aber Sie merken ja, ein Scope ist wirklich Herstellerperspektive, ein sicheres Produkt zu kreieren, dann zu transferieren. Jetzt bin ich jetzt Betreiber von einem Humanoiden. Da kommen auch noch so ein paar Punkte auf uns zu, die wir halt in der Teamleistung erstmal verifizieren. Wo fangen wir an? Welche Dinge sind, ich sage mal, akut umsetzbar oder akut müssen die umgesetzt werden? Also auch da steht noch eine gewisse Lernkurve aus. Aber danke für den Impuls. Also Sie merken ja, dieses Themenkomplex, wir könnten, glaube ich, 8 Stunden uns über diese Themen, über die einzelnen Sequenzen unterhalten. Die ganze Robotik ist schon komplex und Kobolds und jetzt haben wir wirklich den ganz großen Topf mit Anforderungen und Ideen und schon technischen Lösungen. Aber ich glaube, da brauchen wir alle noch etwas Zeit.
Aber bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Brandschutz. Ist das bei Ihnen auch schon in irgendeiner Weise ein Thema gewesen? Haben Sie sich damit schon beschäftigt?
Also ja, kennen wir aber auch schon von einer mobilen Plattform. Ja. Also auch die mobile Plattform mit der Palette darf nicht vor dem Notausgang stehen bleiben. Das ist im Prinzip ein ähnliches Thema. Ne? Dann darüber nachzudenken, muss ich das so organisieren, dass sie da gar nicht langfahren darf oder brauche ich manuelles Entlüften der Bremse, dass ich den einfach wegschieben kann? Unter welchen Bedingungen geht das? Wer kann das alles? Was ist die Payload und so? Ein komplexes Thema, bin ich jetzt auch nicht der Experte, will nur sagen, das Thema gibt es schon auch bei mobilen Plattformen. Ja, das kommt nicht erst durch den Humanoiden, ist da sicherlich nochmal irgendwie ein anderes Thema, weil ich kann die vielleicht wegschubsen, andererseits, wenn die zusammenbrechen, sind die auch durchaus schwer und liegen unhandlich im Weg rum, haben keine Rollen manchmal, ja, und so. Also zusammenfassend, Thema gibt es schon, Thema kennen wir schon, hat durch humanoide Robotik jetzt eigentlich nur einen weiteren Aspekt dazu gekriegt.
Okay. Da hinten hätten wir noch eine.
Ein 1, 2, 3. Ich bin Kai Matzner vom Fraunhofer IFF und ich habe eine Anschlussfrage zu der Entwicklung sichere Mensch-Erkennung, die Herr Nordmann vorgestellt hat. Und zwar eine Frage dann an Herrn Müller. Gibt es in der internationalen Standardisierung Regulierung so Diskussionen, dass humanoide Roboter bestimmte Kennzeichen haben müssen, damit halt klar erkennbar ist, dass es kein Mensch ist? Also so weit sind wir halt noch nicht, aber es wird ja sicherlich bald soweit sein, dass man da eventuell auch was verwechseln kann. Ja.
Deswegen haben wir in der Industrie auch den Ansatz, dass wir eindeutig erkennen, es ist eine Maschine und hat jetzt, ich sag mal nicht, menschenähnliche Oberflächen und. Wie gesagt, die einigen Projekte, die wir begleiten, ist der Humanoide wirklich als Maschine deklariert und nicht als Roboter. Auch da haben sie ein klassisches Regelwerk jetzt in Europa und auf ISO-Ebene. Welche Informationen müssen sie halt erstmal auf ihr Produkt aufbringen und letztendlich welche Benutzerinformationen? Und aufgrund der Komplexität haben wir alle Phasen der klassischen Benutzerinfo, also salopp die Betriebsanleitung, noch nicht umgesetzt. Wie gesagt, gerade die Projekte, die wir begleiten, auf der anderen Seite auch Fachkraft für Arbeitssicherheit, der kennt Maschinen. Jetzt hat er auf einmal einen humanoiden Roboter. Die schreien im ersten Moment erstmal nicht Juhu, weil auch die Arbeitssicherheitsaspekte, jetzt Fokus Deutschland, ist eher so eine Vision im Bereich humanoide Robotik. Ich glaube, wir brauchen in Summe noch etwas Zeit, um viele Aspekte erstmal zu formulieren, welche Dinge können wir auch umsetzen und auch sinnvoll implementieren.
Ja, natürlich, aber sicherlich wird es irgendwann soweit sein. Ja, das
ist, ich kann nur leider nicht sagen, ja, wann.
Okay, also wir werden noch ganz viel über das Thema sprechen müssen und das werden wir, glaube ich, auf den nächsten Robotics-Kongressen noch weiter ausbauen müssen, weil es sicherlich noch einige Fragen gibt, die zu klären sind. Auch dieses Thema KI und wo man dann für die offene Plattform zum Beispiel Daten herkriegt, denke ich, wird auch noch eine spannende Thematik sein. Deswegen würde ich jetzt so eine Abschlussrunde machen, dass wir dann auch pünktlich in die Workshops gehen können. Und dann an jedem von Ihnen, eigentlich, ich stelle immer so gerne so Fragen, wie es denn in den nächsten 2 bis 3 Jahren aussieht. Was Sie glauben, was wir denn so, sagen wir mal, in 2 Jahren, das wäre dann auch so der Rhythmus, der dann mit der, Sie hatten vorhin die Automatiker genannt, aber sagen wir mal, wir treffen uns in 2 Jahren hier zum Robotics-Kongress wieder. Wie weit sind wir denn da bei meinem Thema humanoide Roboter? Hat man dann schon entscheidende Fortschritte gesehen und in welcher Form? Also sind dann schon ein paar Fragen von denen, die wir jetzt angesprochen hatten, wo noch viele Fragezeichen eben da sind oder viele Fragen, die offen sind, ist ja das ein oder andere schon geklärt. Ich fange mal mit dir an, Jens, zum Thema Safety. Wenn wir da in 2 Jahren schon einiges weitergebracht haben, vielleicht Normen überarbeitet, wie auch immer?
Normen überarbeitet gehe ich jetzt nicht von aus.
Also das dauert ein bisschen länger, ne?
Wenn ich rückblicke, man hat so 5 bis 10 Jahre Aufwand, um ein Stück Papier wirklich formell in der Hand zu haben. Was wir sicherlich kreieren werden, Arbeitsgruppen, die halt außerhalb der Normenlandschaft, ich sag mal, auf Herstellerebene, vielleicht auch Betreiberebene, wirklich so die Bullet Points mal auf den Tisch legen und gemeinschaftliche Lösungen kreieren. Ich würde mich freuen, wenn in 2 Jahren hier auf dem Robotics-Kongress der Humanoide die Anmoderation macht. Also die fünf Minuten, nur die Anmoderation, so als Showcase. Also da freue ich mich schon
drauf. Ja, da kommen wir wieder zum Thema Akzeptanz. Gut. Ja.
Elke? Ja, mit einem bestimmten Fokus oder möchtest du einfach vor?
Ja, also wie gesagt, das waren ja so ein paar Dinge, die wir angesprochen hatten. Wo sehen Sie, wo man vielleicht schon die eine oder andere Herausforderung bewältigt hat?
Ja, ich würde vielleicht mal von den Anwendungen hergehen. Also ich denke mal schon, es wird in 2 Jahren so, was man jetzt so mitkriegt, was wir heute Morgen sehr eindrucksvoll in dem Vortrag gehört haben. Es wird in den Anwendungen auf jeden Fall weitergehen. Ne? Pilotanwendungen kennen wir schon. Ich denke mal auch, dass in 2 Jahren vielleicht die ersten kommerziellen Anwendungen auch so halbwegs nutzbringend, sage ich mal, wirklich laufen und eben nicht nur so als Pilot laufen. Ich denke, vor allen Dingen müssen wir einen Blick eher ins Ausland werfen, was natürlich China, was USA anbelangt, um zu sehen, wie da die Entwicklung ist. Da wird es, denke ich mal, ja, das zeigt ja die aktuelle Marktentwicklung, dass dort noch deutlich mehr Systeme auch schneller in Betrieb gesetzt werden. Natürlich auch eben unter diesen gewissen Randbedingungen, die wir natürlich in Deutschland haben, natürlich auch irgendwo zurecht haben, das ist gar keine Frage, aber die natürlich hier eine Inverkehrbringung und so weiter schon deutlich erschweren, das muss man sagen. Ja. Ich denke, da wird man im Ausland ein bisschen pragmatischer an manchen Stellen einfach vorgehen können, weil man es ja eben, weil man das eben so tun kann. Und ich denke, dass wir dann die ein oder andere, gerade so logistische Anwendung wirklich sehen, wo dann solche Systeme mit einem hohen Automatisierungs-Autonomiegrad letztendlich dann Pakete stapeln oder ja, irgendwas in der Logistik tun, kommissionieren und so weiter. Und ich denke, da in 2 Jahren wird man da schon einiges in der Industrie auch sehen können. Ja, ob das dann alles richtig wirtschaftlich läuft, da würde ich erstmal ein großes Fragezeichen dran machen. Aber der Weg dahin wird sein, dass man das, ja, dass man sich auch diesen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen annähern wird. Ne?
Ich würde dem zustimmen grundsätzlich. Ich finde das eine sehr gute Frage und finde das genau die richtige Frage. Ich würde die auch jetzt anders als vielleicht jetzt erstmal die Erwartungshaltung wäre, gar nicht technologisch beantworten. Ich glaube nämlich, technologisch können wir da sehr schnell sein. Auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2-3 Jahre. Ich glaube, es wird sich aber die Frage stellen, stellt sich die Frage, wollen wir das auf ganz vielen verschiedenen Leveln? Will die Gesellschaft das? Wie weit will Gesellschaft humanoide Roboter und wo? Es wird sich aber auch die Frage stellen, wie weit will die Politik das? Ja, das ist jetzt auch wieder die Frage genau nach Deutschland und Europa. Wie sehr wollen wir daran teilnehmen? Und zwar nicht nur teilnehmen, Nutzer sein, sondern wie sehr wollen wir das selber pushen, ja, und selber treiben, dieses Thema. Ja. Davon wird ganz viel abhängen. Technologisch sind wir sehr nah und in 2-3 Jahren auf jeden Fall soweit, bin ich der Meinung, dass wir humanoide Roboter im produktiven Umfeld wertbeitragend sehen werden, ganz, ganz sicher. Wie weit wir gehen in den nächsten 2-3 Jahren, hängt nicht von technologischen Themen ab, würde ich behaupten.
Okay, gut. Ja, mal schauen, vielleicht sind wir dann nicht nur, dass die Moderation von dem Roboter gemacht wird, sondern vielleicht unterhalten sich dann 4 Humanoide hier irgendwie miteinander.
Touché.
Sie werden auch ersetzt, übrigens, by the way. Aber nein, schauen wir mal, noch sind wir hier Menschen, die miteinander reden und es ist ein spannendes Thema. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall Jens Müller, Christian Henke und Arne Nordmann für dann die spannende Podiumsdiskussion und wir gehen jetzt, ja genau, erstmal vielen Dank, da bekommen Sie einen Applaus.